Dafür würde ich euch bitten, euch einfach mal erstmal aufrecht auf den Stuhl zu setzen, die Füße fest an den Boden.
Mhm. Das kann ich.
Und dann die Hände ganz entspannt auf den Oberschenkeln ablegen. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, dass ihr euch einmal wie eine Schnecke in ihrem Haus einrollt. Also das Kinn geht auf die Brust, ihr rollt euch ein, der Rücken wird rund, das Becken kippt, sodass ihr sozusagen ganz klein werdet in eurer Position. Und euch dann ganz langsam wieder in die Gegenrichtung bewegt. Also das heißt, der Blick hebt sich zur Decke, ihr streckt euch, geht eher in eine Richtung Hohlkreuz. Und der Blick darf wirklich hoch bis zur Decke gehen, der Kopf ein bisschen in den Nacken, dass der ganze Rücken einmal gestreckt wird. Und dann geht das Ganze wieder in die Gegenrichtung.
Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Risiko und Nebenwirkung. Und ich starte auch direkt mit einer ganz persönlichen Frage an dich rein, Anja. Schon mal bei der Physiotherapie gewesen?
In meinem Alter ist das sozusagen Pflichtprogramm, das kann ich dir sagen. Und nicht nur einmal, sondern tatsächlich öfter. Also ich hatte mal so einen Meniskusriss, der wurde operiert, da brauchte ich das danach dringend. Das ist einfach Pflicht. Und dann hatte ich irgendwie auch ein paar Mal Physio noch angeschlossen, weil ich auf derselben Seite Achillessehnenprobleme bekommen habe. Da war die Kette, die hintere Kette verkürzt und solche Sachen. Ich glaube, ich war vorher immer der Meinung, da bekommt man dann ein, zwei Übungen gezeigt und dann geht man vielleicht noch an die Geräte und das war's. Ich möchte aber betonen, es war immer sehr gut und weil ich mehrere Therapeutinnen hatte, war es jedes Mal auch sehr unterschiedlich irgendwie.
Ja, ich dachte das auch immer früher. Ich war auch schon ein, zwei Mal bei der Physiotherapie und dachte auch immer, dass es eigentlich nur so, ja, ein, zwei Übungen gezeigt und ab nach Hause. Aber dass da auch ein bisschen mehr hintersteckt und die ja auch nicht immer dann erst zum Einsatz kommen muss, wenn schon etwas kaputt oder verletzt ist, das können wir heute uns wahrscheinlich mal erklären lassen.
Und gerade natürlich hier an einer Uniklinik begegnen unsere Physios ganz vielen Menschen und damit auch ganz vielen Erkrankungsbildern. Von der Intensivstation bis hin zur einfachen Sportverletzung ist hier natürlich alles dabei.
Deswegen kommen wir jetzt auch ganz schnell zu unserem heutigen Gast, Lena Frenz, Physiotherapeutin am UKM. Du bist heute bei uns. Wir freuen uns schon sehr, dass du uns ein bisschen allgemein zur Physiotherapie erzählen wirst, aber natürlich auch, wie die Arbeit im Klinikalltag so aussieht. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
Hallo, ganz lieben Dank für die Einladung.
Der Gast.
Ja, ich bin Physiotherapeutin und Therapiewissenschaftlerin hier am UKM. Ich habe tatsächlich vor über zehn Jahren hier meine Ausbildung und mein Studium schon gemacht und bin dann ursprünglich im Bereich der Neurologie als Physiotherapeutin gestartet und habe mich dann so im Laufe der Jahre sowohl fachlich als Therapeutin als auch über ein Studium weiterqualifiziert, sodass ich jetzt eben ja, an einer ganz spannenden Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis tätig bin und diese beiden Stellen miteinander vereine.
Es gibt ja oft so Quizshows, wo man nicht direkt sagen muss, was man eigentlich macht beruflich, aber wo man so einen Satz sagt und dann sollen die Leute raten. Wie würde dieser Satz bei dir lauten?
Das ist eine spannende Frage. Der würde wahrscheinlich lauten, die Vereinung von Theorie und Praxis, um Bewegung als Medizin zu nutzen.
Das finde ich schon gut.
Geheimnisvoll, ne?
Ja, ja, und Bewegung ist, glaube ich, so ein Punkt, der wahrscheinlich immer irgendwie doch eine Rolle spielt bei der Physiotherapie. Und was wir direkt zu Anfang vielleicht auch klären müssen, Anja und ich, wir waren jetzt ja nicht im Krankenhaus bei der Physiotherapie, sondern wir waren bei niedergelassenen Praxen oder bei ambulanten Praxen und haben uns da behandeln lassen. Was ist denn der Unterschied überhaupt zu Physiotherapie in einer Klinik, in einem Krankenhaus und den niedergelassenen Praxen, die wir alle klassischerweise wahrscheinlich schon kennen oder sogar schon mal da waren?
Also aus Perspektive der Therapeuten ist es schon ein sehr großer Unterschied. Es ist ein sehr anderes Arbeitsfeld, in dem man sich da bewegt. Ein großer Unterschied liegt im Zeitpunkt. Also hier in der Klinik sehen wir natürlich häufig Personen, die sehr, sehr akut oder sehr schwer erkrankt sind und sich deshalb in einer ganz anderen Situation, auch Lebenssituation befinden, als diejenigen, die sich als Patienten in einer Praxis vorstellen. Also das heißt, der Zeitpunkt ist ein wesentlicher Unterschied, aber auch quasi die Dramatik, würde ich vielleicht manchmal sagen, der Krankheitsbilder. Und daraus folgen dann natürlich auch in der Therapie andere Zielsetzungen. Also Personen, die sich in Praxen vorstellen, sind häufig doch deutlich leistungsfähiger und haben andere Themen im Kopf, die sie beschäftigen oder die sie eben mithilfe der Therapie wieder zurückerlernen oder erhalten möchten, als die Personen, die wir hier in der Klinik sehen. Und es gibt aber auch rein organisatorisch Unterschiede. In der Praxis arbeitet man häufiger in einer Taktung. Also das heißt, das kennt ihr wahrscheinlich auch, man hat 20 oder 30 Minuten Therapiezeit. Das ist hier in der Klinik ja ganz zwangsläufig eine andere Situation, weil die PatientInnen häufig auch aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes gar nicht so zuverlässig ihre Termine planen können, sondern manchmal Untersuchungen dazwischen kommen. Manchmal geht es den Leuten aber auch einfach nicht gut und dann müssen wir sehr flexibel darauf reagieren und unsere Therapiezeiten und Planungen eben dann auch darauf anpassen können.
Was hat dich jetzt an dieser Akutsituation der PatientInnen hier in der Klinik, auch noch eine Uniklinik, hier sind ja wirklich sehr schwer erkrankte Menschen, was hat dich daran fasziniert?
Ich fand immer spannend daran, die Herausforderung eben auf dieses Ungewisse reagieren zu müssen. Also es ist kein Tag wie der andere und man kann nie sagen, wenn ich jetzt einen Patienten mit Diagnose X habe, dann ist jetzt das und das zu tun. Also es ist nicht so ein festgelegtes Schema, sondern man muss sehr flexibel reagieren und ich habe auch das Gefühl, dass Patienten anders auf Therapie reagieren. Also sie haben halt häufig dadurch, dass es so akut und so einschneidend ist, ein ganz anderes Interesse daran, Therapie zu machen, um eine Aussicht zu haben, wieder in ihren Alltag zurückzukommen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr motivierend.
Ist natürlich auch ein bisschen Abwechslung für die natürlich auf, ne, im Aufenthalt, dass da mal jemand kommt und mal ein bisschen was mit denen macht wahrscheinlich. Also natürlich freut sich vielleicht nicht jeder gleichen Maß, aber ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, als man aktiv eine Praxis aussucht oder da kommt mal jemand vorbei und macht ein bisschen was mit einem, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, auf jeden Fall. Und man merkt auch für manche PatientInnen, das ist natürlich auch individuell, aber ist das so eine Möglichkeit, selber auch Einfluss zu nehmen. Also häufig ist es sonst, man liegt hier im Krankenhaus im Bett, dann kommen unterschiedliche Berufsgruppen zu einem ans Bett, sprechen über einen und sprechen über Diagnosen, über Themen, die einem nicht geläufig sind. Und das ist häufig so insgesamt einfach eine sehr fremde und überfordernde Situation. Und in der Therapie geht es ganz oft darum, eben mit den Patienten gemeinsam an den von ihnen formulierten Zielsetzungen zu arbeiten. Und das gibt natürlich auch ein Gefühl von, ja, eben selbst Einfluss nehmen können und nicht fremdbestimmt sein.
Diese Selbsteinflussnahme macht natürlich auch was mit den PatientInnen, denke ich mir. Ne? Wir haben, du hast gesagt, das Eigeninteresse ist viel stärker. Das ist, glaube ich, wirklich für mich auch der entscheidende Unterschied, wenn ich darüber nachdenke, ob ich ambulant irgendwo hingehe und sage, ja, ich habe da jetzt noch 6 Einheiten, die reise ich jetzt so ab. Da ist es tatsächlich so, dass der Einfluss direkt auf die Gesundung irgendwie Einfluss nimmt. Ne?
Ganz genau. Die Situation in den Praxen ist halt häufig so, dass Personen natürlich auch Beschwerden haben, aber die sie in der Regel jetzt nicht komplett aus ihrem Alltag reißen. Und das ist, wenn jetzt jemand hier im Klinikum in Behandlung ist und vielleicht auch ganz frisch erst von einer Diagnose erfahren hat, eben eine andere Situation, dann ist vieles erstmal ungewiss. Kann ich die Dinge, die ich gerne mache, wieder machen? Wenn ja, wie? Was muss ich dabei beachten? Da sind ganz viele Fragen und ja, das ist eben der Punkt, wo wir dann mit der Therapie zielführend unterstützen können.
Als du jetzt gerade von Anja die zu Anfangs gestellte Frage zu deinem Satz, wie du deinen Beruf beschreiben würdest, beantwortet hast, ist ja auch die Kombi von Theorie und Praxis aufgekommen. Und das ist ja genauso wie quasi, zumindest hier am UKM, PhysiotherapeutInnen herangezogen werden, sage ich mal, mit der Kombi Ausbildung und Studiengang. Ist das normal, dass das so läuft, wenn man den Weg sich aussucht, Physiotherapeutin, Physiotherapeut zu werden? Ist das was Besonderes? Und was würdest du sagen, hat das auch vielleicht für dich gebracht, dass es eben diese Kombi zwischen Theorie und Praxis schon in der Ausbildung gab?
Also grundsätzlich ist Physiotherapie in Deutschland nach wie vor ein Ausbildungsberuf, wo zwar Theorie und Praxis verzahnt werden, weil man muss eben Wissen zum Beispiel zu anatomischen oder physiologischen Grundlagen haben, um dann eben praktisch mit den Patienten arbeiten zu können. Aber Physiotherapie als Studium oder so wie es hier am UKM angeboten wird, als ausbildungsintegriertes Studium, wo man eben nach Ende der Zeit über 2 Abschlüsse verfügt, das ist nicht typisch. Das ist in Deutschland noch sozusagen auf einem Entwicklungsweg. Es gibt eben gerade eigentlich beide Modelle nebeneinander her. Es gibt Personen, die nach wie vor eine ganz klassische Ausbildung machen, um den Beruf zu erlernen. Und es gibt eben Leute, die Ausbildung und Studium gemeinsam machen. International ist das anders. Also da muss man sagen, da hängen wir in Deutschland leider ziemlich hinterher. Im Ausland ist das total gängig, dass man Physiotherapie studiert und mitunter sogar ein Masterabschluss notwendig ist, um dann bestimmte Tätigkeiten auch ausführen zu dürfen. Ja, und ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan des Studiums, was ja überhaupt nicht heißt, dass man dann Theoretiker ist und nicht praktisch arbeitet oder das nicht erlernt. Das gehört immer auch dazu, wenn es ein Studium ist. Es ist ein sehr praxisnahes Studium. Aber es vermittelt eben wichtige Kompetenzen. Also zum einen in die Richtung gehend, einfach sehr gut zu reflektieren, wie die Zusammenarbeit mit dem Patienten aussieht, und dann auch Möglichkeiten zu finden, andere Wege einzuschlagen, wenn man merkt, die Strategie, die ich jetzt zunächst mal angenommen habe, funktioniert nicht. Und aber vor allem auch sich Wissen anzueignen. Also alles, was so mit Medizin zu tun hat, ist ja ein riesiges Feld mit unterschiedlichsten Bereichen, die man gar nicht alle immer so für sich überblicken kann. Und es kann eben, habe ich ja vorhin schon gesagt, so gerade in diesem Setting Universitätsklinikum immer mal sein, dass einem Symptome oder Krankheitsbilder begegnen, die man auch mit vielen Jahren Berufserfahrung vorher noch nie gesehen hat. Und ein Studium hilft einem einfach, finde ich, sehr, sehr gut dabei, sich dann das notwendige Wissen dafür anzueignen, über das man vielleicht nicht spontan verfügt, und damit dann handlungsfähig zu bleiben und auch Therapie zu gestalten. Also man kann dann eben auch schauen, was sind denn vielleicht neue Leitlinien, um ein bestimmtes Krankheitsbild zu behandeln? Was sagen die aus? Wie muss ich das interpretieren? Und wie kann ich das dann wiederum in meiner Zusammenarbeit mit dem Patienten auf Station anwenden?
Aber kommen wir nochmal zu den Inhalten. Ich hatte persönlich immer, egal, es gibt diese beiden unterschiedlichen Wege zum Ziel, Physiotherapie zu kommen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die Inhalte aber trotzdem dieselben sein müssen. Denn eigentlich leite ich Menschen an, wie sie ihr körperliches Wohlbefinden wiederherstellen können. Würdest du denn sagen, es werden dieselben Inhalte vermittelt oder ist das auch unterschiedlich?
Im Grundsatz sind das erstmal dieselben Kerninhalte, einfach weil es, wenn man Physiotherapeut oder Physiotherapeutin werden will, ein Berufsgesetz gibt und ein dazugehöriges Curriculum, was ganz klar festlegt, welche Inhalte vermittelt werden müssen, damit man am Ende das Staatsexamen erreicht. Und das Studium, das kommt on top. Also das heißt, ich lerne dann zusätzlich noch vertiefend Inhalte, zum Beispiel aus der Psychologie, also zum Thema, wie kann ich denn vielleicht Verhalten von Personen nachhaltig auch beeinflussen in Richtung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen. Und natürlich auch, wie kann ich vielleicht auch in dem Feld, wozu ich schon ganz viel praktisches Wissen habe, auch selber Forschung betreiben oder Forschung interpretieren. Also alle diese Sachen, die in so eine Richtung gehen, die kommen eben zusätzlich noch zu dem, was in der Ausbildung vermittelt wird, mit dazu.
Jetzt haben wir das gerade schon, hast du gesagt, nachhaltig vermitteln, Bewegung. Ich sehe an all unseren Handgelenken Smartwatches. Jeder von uns hat eine. Ich glaube, auch jeder ein anderes Modell. Wahrscheinlich sagen eure Smartwatches euch auch, welches Schrittziel ihr am Tag so habt.
Auf jeden Fall, wichtig.
Also meine verändert das auch immer, je nachdem, wie schlecht ich bin, und passt das dann an. Also manchmal ist auch dann nach ein paar Wochen mein Schrittziel nur bei so 2000 Schritten. Und in guten Wochen komme ich dann auch mal wieder auf die 10.000.
Ja.
Habt ihr auch Schrittziele?
Auf jeden Fall. Ich habe so das Rentnerschrittziel 6000, aber meistens, das kann ich von mir sagen und da bin ich auch stolz drauf, bin ich da deutlich drüber und das finde ich gut.
Sehr gut. Hast du auch ein Schrittziel von deiner Uhr?
Meine Uhr gibt mir eins vor, aber sie gibt mir tatsächlich auch ein Minutenziel vor und das habe ich eher im Blick.
Ach so. Ja, weil das ist ja genau die Frage. Wie wichtig ist denn jetzt genau Bewegung in unserem Alltag und für unsere Gesundheit? Und eben vielleicht auch so Punkte wie, sollte ich das täglich tracken mit meinen Schritten, die ich am Tag zurücklege? Oder eben genau eher Aktivitätsminuten, wie vielleicht deine Uhr das dann trackt?
Ja, also im Grundsatz erstmal zum Thema Bewegung, das ist im Alltag super wichtig. Es gibt uns einfach einen sehr, sehr großen Hebel, um auf viele Themen gesundheitsbezogen positiven Einfluss zu nehmen. Also es nimmt halt, wenn man ausreichend Bewegung hat, positiven Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System, auf Muskulatur und Knochen, aufs Immunsystem, auf die psychische Gesundheit. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor und auf vieles andere auch. Und so Tracker, die können natürlich eine Unterstützung sein, um das im Blick zu behalten. Wobei ich finde, man muss da immer so ein bisschen Augenmaß bewahren, weil es gibt durchaus Personen, die auf die dann dieser Tracker so viel Stress ausübt, dass es dann wieder mit Gesundheitsförderung wenig zu tun hat. Wenn man das aber gut handeln kann, dann ist das erstmal eine schöne Orientierung. Wobei diese 10.000 Schritte, die du vorhin angesprochen hast, schon eher als Mythos einzustufen sind tatsächlich. Ich habe mich dazu selber noch mal so ein bisschen belesen, weil ich zwar wusste, dass es ein Mythos ist, aber nicht, woher er kommt. Das stammt tatsächlich aus einer japanischen Werbekampagne und wurde so relativ aus der Luft gegriffen, einfach weil sich das Device, was die da verkaufen wollten, eben dadurch gut an den Mann bringen ließ und das so relativ einfach nachvollziehbar
klingt nach einer guten
Käufer
Zahl erstmal, ja.
Genau, und es gibt aber noch relativ aktuell eine wissenschaftliche Untersuchung dazu, die das nochmal sozusagen unter die Lupe genommen hat und geschaut hat und die eben zum einen sagt, also es müssen nicht 10.000 Schritte sein, sondern in einer Range von so ungefähr 7.000 Schritten, sagt man, erzielt man, genau, große gesundheitsförderliche Effekte. Mehr ist trotzdem häufig besser, aber der Effekt ist dann nicht mehr so viel größer. Also wenn man bei 7.000 sich einpendelt, dann ist das schon mal sehr gut. Aber was ich immer ganz spannend finde, so der allergrößte gesundheitliche Nutzen entsteht eigentlich bei den Personen, die inaktiv oder sehr, sehr wenig aktiv sind und dann mit Bewegung beginnen. Und das kann dann sein, dass sie vielleicht gar nicht die 7.000 Schritte geschafft haben, aber irgendwo auf dem Weg dahin sich befinden und das ist einfach schon so viel wertvoller in Bezug auf all diese Faktoren, die ich vorhin aufgezählt habe, als eben den ganzen Tag inaktiv zu verbringen.
Aber da sprichst du ja schon was sehr Wichtiges an. Also man kann sich ja mit diesem Schrittziel, was man dann vermeintlich eben auch sogar überschreitet jeden Tag, man kann sich da natürlich auch gut vormachen, dass man sich ja eigentlich genug bewegt. Aber sind denn diese Schritte die Bewegung, die es alleine ausmachen, dass ich mich hinterher gesundheitlich wohlfühle? Also da fällt ja so der Trainingseffekt, Krafttraining oder so, fällt da ja völlig weg. Das ist ja nur Cardio-Ziel, oder?
Wenn überhaupt, genau. Also da sprichst du einen total wichtigen Punkt an und das knüpft auch nochmal an meine Bemerkung an, dass ich eher auf die Minuten schaue, weil so eine Schrittanzahl an sich natürlich noch gar nichts über Intensität aussagt. Ich kann ja sehr langsam gehen und dann arbeitet mein Herz längst nicht so stark, als wenn ich ein zügiges Nordic Walking zum Beispiel mache oder meine Schritte über meinen Sonntagslauf am Aasee zusammengesammelt habe. Und deshalb sind die Empfehlungen, die so ein bisschen verlässlicher an der Stelle sind, von der Weltgesundheitsorganisation eben Minutenziele. Und die sagen, dass man pro Woche 150 bis 300 Minuten moderat körperlich aktiv sein sollte. Das klingt jetzt erstmal relativ komplex. Also das heißt, dass man eigentlich so von der Anstrengung her sich einpendeln sollte, dass man sich noch unterhalten kann, aber nicht mehr singen.
Das finde ich gut. Das muss man eigentlich mal testen.
Ja, genau. Das ist so zumindest eine ganz gute Faustregel, nach der man schauen kann. Also das heißt aber so, der Motor, der soll schon ins Laufen kommen. Man muss den Körper so ein bisschen fordern, um eben auf diese moderate Intensität zu kommen. Und das kann die Uhr eben auch anzeigen, wie weit man da so an den 150 Minuten dran ist. Je intensiver man sich betätigt, also wenn ich jetzt zum Sportkurs gehe und richtig meinen Puls nach oben treibe, dann reduziert das die Anzahl der empfohlenen Minuten pro Woche. Das ist so der eine Baustein, der sich eher eben so auf dieses Cardio-Thema bezieht. Und dann hast du gerade eben auch schon angesprochen, Krafttraining ist auch ein wichtiger Aspekt. Gerade auch, wenn man älter wird, wird das zunehmend wichtig. Und da wird empfohlen, eben zu den 150 Minuten zusätzlich zweimal die Woche kräftigende Übungen auch zu machen. Und das, wenn man wenig oder nicht aktiv ist, dann wirkt das, glaube ich, erstmal sehr, sehr erschlagend. Aber das ist im Grundsatz auf jeden Fall etwas, was im Alltag machbar ist und was eben nachweislich sehr, sehr große positive Effekte auf die Gesundheit aufzeigt. Also zum Beispiel, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, zeigen Studien ein 47% geringeres Sterberisiko.
47%? Das ist die Hälfte. Das ist schon nicht wenig, würde ich sagen.
Das ist richtig viel.
Ui, ja. Jetzt fühle ich mich schlecht.
Also zweimal die Woche Krafttraining, aber wie viel? Heißt, ich hebe einmal eine Hantel hoch, genau, dann wieder lege ich sie wieder ab. Und dann habe ich meine Übung erledigt. Oder wie viel muss ich schon, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio gehen und mich an die Geräte setzen, um das zu erfüllen?
Auch das ist wieder relativ individuell und so ein bisschen davon abhängig, von wo man kommt. Also wenn du jetzt als untrainierte Person sagst, ich möchte morgen anfangen, mein Leben umzukrempeln, einen aktiven Lebensstil annehmen und ich mache jetzt 150 Minuten und zweimal die Woche Krafttraining, dann wirst du da wahrscheinlich nicht besonders lange dabei bleiben, mhm. weil du dann relativ schnell so einen starken Muskelkater hast oder vielleicht dich sogar verletzt, weil es einfach sehr, sehr viel auf einmal ist, dass es dann langfristig für deine Gesundheit nicht so förderlich war. Darum, wenn jemand jetzt wirklich gerade frisch anfängt, dann immer langsam starten und dann eben an den Trainingszustand angepasst trainieren. Bei den Minuten ist das relativ einfach. Na, das kann man gut nachhalten. Beim Krafttraining ist das ein bisschen individueller. Da würde ich immer, wenn man im Sport noch nicht so tief drin ist, empfehlen, sich entweder einfach mal im Fitnessstudio, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, von einem Trainer Übungen zeigen zu lassen, ein Set, was gut zum eigenen Leistungszustand passt. Oder am Beispiel UKM, da haben wir jetzt seit einiger Zeit in unserem Team auch zwei Sportwissenschaftlerinnen, die sich mit sowas sehr, sehr gut auskennen und die man da auch, wenn man jetzt Patient ist, und an dem Thema arbeiten möchte, sehr, sehr gut adressieren kann.
Und es ist auch gar nicht so schwer. Also ich kann das positiv berichten. Ich habe letztens so einen Online-Kurs gemacht, über 12 Wochen, glaube ich. 2x die Woche 30 Minuten und es war überschrieben mit Krafttraining. Ich fand es wirklich gar nicht schwer, erstens das einzuhalten und hatte auch nicht den beschriebenen schlimmen Muskelkater. Ich fand das durchaus sehr machbar. Das Ding ist halt, der Kurs ist zu Ende und du denkst, und ach, irgendwann buche ich mal einen neuen und zack, sind schon wieder 4 Wochen rum.
Ja, kenne ich auch.
Und das finde ich halt schwierig, da den inneren Schweinehund irgendwie zu überwinden.
Mhm. Hast du da einen Tipp für den Schweinehund?
Der Schweinehund ist auf jeden Fall ein Gegner, den, glaube ich, viele kennen. Ich kann mich da auf jeden Fall mit einreihen.
Gut.
Also das Erste ist immer gut, wenn man um den weiß. Wenn man weiß, wenn der Kurs vorbei ist, dann ist das potenziell so eine Sollbruchstelle, wo mir das schwerer fällt. Das ist das Erste, sich das bewusst zu machen. Was ich dann sehr, sehr hilfreich finde, ist immer, wenn man Aktivitäten findet, die einem Spaß machen. Also wenn du jetzt sagst, der Kurs war grundsätzlich total machbar, ich habe gemerkt, das hat mir gut getan, es hat mir irgendwie Spaß gemacht, dann erhöht das natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, sich eine Alternative zu suchen, wenn der Kurs vorbei ist, da irgendwie dran zu bleiben. Und noch besser, finde ich, funktioniert das immer, wenn man das mit jemandem zusammen macht. Es klingt so banal, aber das ist wirklich ein richtig großer Schlüssel, um so für sich selber Verbindlichkeiten zu schaffen und das Ganze natürlich auch viel angenehmer zu gestalten, weil vielleicht macht man es zusammen mit einem Freund oder einer Freundin, dann verbindet man Sport auch mit dem wöchentlichen Update. Ja, wie geht's dir eigentlich? Was machst du gerade? Und dann fällt das direkt
viel
leichter.
Man soll ja noch reden können. Deswegen, das würde ja quasi
nicht singen,
dann,
aber reden.
Reden würde dann wieder damit zusammenpassen. Jetzt ist es dann natürlich optimal, wenn man das hinkriegt wie Anja, dass man diesen Sportkurs macht und wirklich 2x die Woche sich da dran setzt. Können wir denn schon in unserem Alltag, wir haben jetzt ja so eine Übung gemacht, beispielsweise am Schreibtisch, aber hast du so ein paar Tipps für den Alltag, wie man Übungen oder gewisse Dinge einbauen kann, die auch schon etwas unterstützen können, sich gesünder zu halten oder zu bewegen?
Also was relativ simpel ist und leicht in den Alltag zu integrieren, ist eigentlich gar nicht bestimmte Übungen zu machen, sondern Alltagsaktivität vermehrt einzubauen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine sitzende Tätigkeit hat, einen Job am Schreibtisch, zwischendurch Möglichkeiten zu nutzen, um diese Sitzzeiten zu unterbrechen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine kurze Absprache mit meiner Kollegin machen möchte, dann vielleicht nehme ich dann nicht den Telefonhörer, sondern stehe einfach kurz auf und klopfe mal an der Bürotür. Vielleicht hat sie gerade kurz Zeit und wir können das direkt klären. Ich nehme die Treppe anstelle des Aufzugs, fahre zum Beispiel mit dem Rad zur Arbeit anstelle mit dem Auto oder steige eine Bushaltestelle früher aus, um einfach so ganz kleine Bewegungszeiten in den Alltag zu integrieren. Und das hat eben oft schon einen ganz, ganz großen gesundheitsförderlichen Effekt.
Ja gut, ja, kriegen wir vielleicht hin. Man weiß es nicht, ob wir das umgesetzt bekommen. Aber wir nehmen uns das ja immer vor. Aber ich glaube, so eine bewegte Mittagspause oder so ist ja auch schon mal.
Ja, also der Gang zum Kuchenbuffet ist jedenfalls nicht gemeint. Jetzt sind wir, soweit wir hier sitzen, überschaubar gesund. Du hast es aber in der Regel eben mit kranken Menschen zu tun. Kann man sagen, welche Gruppen benötigen denn gesellschaftlicherweise besonders Physiotherapie, beziehungsweise wer profitiert denn davon?
Das kann man tatsächlich gar nicht so speziell sagen. Physiotherapie ist ja in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, also sowohl hier im Klinikum, von der Kinderklinik über die Neurologie bis zur Klinik für psychische Gesundheit. Aber eben auch im ambulanten Setting findet man eben die physiotherapeutischen Praxen, die sich vielleicht sogar auf unterschiedliche Krankheitsbilder spezialisieren. Aber auch Therapeuten, die zum Beispiel bei Preußen Münster tätig sind und mit Sportlern zusammenarbeiten. Also da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Einsatzbereiche und gerade das ist eigentlich auch das Spannende an Physiotherapie, dass es so vielseitig ist und Menschen eben in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen begleiten kann, immer dann, wenn sie ja Einschränkungen verspüren in Bezug auf ihre Bewegung oder Funktion und die eben ja Einfluss auf die Lebensqualität nehmen können. Also das heißt, es gibt eigentlich jetzt nicht die eine Zielgruppe. Wenn ich aber jetzt hier so in die Klinik schaue, dann ist eine Gruppe, die wir auf jeden Fall immer sehr im Blick haben, auf jeden Fall die der älteren Personen, weil die einfach durch unterschiedlichste Faktoren sehr viel, wir sagen, vulnerabler, also anfälliger für bestimmte Komplikationen oder Nebenerkrankungen sind. Und auch, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, so ein Krankenhausaufenthalt selbst für die sehr viel einschneidender sein kann als für junge, fitte Personen, die vielleicht mit einem gerissenen Kreuzband in die Klinik kommen.
Also genau, da kommen wir später nochmal zu, ne, gerade wie auch Bewegung im Krankenhaus da helfen kann. Würdest du denn sagen, dass Physiotherapie schon eigentlich nur zum Einsatz kommt, wenn schon was passiert ist? Also da ist ja auch dieses Wort Therapie mit drin. Oder kann man auch physiotherapeutische Übungen schon präventiv eigentlich machen oder in seinen Alltag einbauen?
Also Prävention ist, würde ich sagen, immer sinnvoll. Und trotzdem ist die Frage, die du da gerade stellst, gar nicht so einfach zu beantworten, weil man natürlich an diese Übungen ja erstmal irgendwie rankommen muss. Also als Patient ist man ja vielleicht, was solche Themen angeht, gar nicht unbedingt so tief drin oder so versiert oder hat vielleicht auch im Hinblick auf seine Beschwerden gewisse Unsicherheiten, weiß gar nicht so richtig, was darf und soll ich denn jetzt machen, was nicht. Und leider ist es halt heute noch so, dass unser System in Deutschland auf Prävention nicht so sehr fokussiert ist. Also es ist eigentlich vieles darauf ausgerichtet, eben dann tätig zu werden, wenn eine bestimmte Symptomatik da ist, wenn eine Diagnose vorliegt. Und gerade in der Physiotherapie ist es eben so, dass wir rein rechtlich gesehen auf ärztliche Verordnung arbeiten müssen. Das heißt, der stellt eine Diagnose und damit eine Indikation für die Therapie und dann dürfen wir beraten, behandeln und so weiter. Wenn es jetzt natürlich darum geht, dass eine Person schon mal Beschwerden hatte, da Kontakt zum Physio hatte und schon mal so ein Set an Übungen und Selbstmanagementstrategien mitbekommen hat, dann kann und sollte man das immer auch weiter mitnehmen und im Alltag einbauen. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Vielleicht hat man vorher noch keinen Kontakt zur Physiotherapie gehabt oder wegen einer ganz anderen Fragestellung. Da gibt es so ein paar Randbereiche, wo man eben die Option hat. Also es gibt zum Beispiel Präventionskurse zu unterschiedlichen Themen. Was alle kennen, sind so klassische Rückenkurse.
Mache ich auch immer regelmäßig von meiner Krankenkasse. Kann ich gut bestätigen.
Sehr löblich. Und das gibt es auch für unterschiedlichste andere Themen. Das sind einfach Kurse, wo ein bestimmtes Konzept vorgelegt werden muss. Das wird von den Prüfstellen für Prävention überprüft und zertifiziert und dann dürfen Physiotherapeuten und auch andere Berufsgruppen eben präventiv tätig werden. Ein ähnliches Beispiel sind auch so Ergonomie-Coachings. Also vielleicht habt ihr das hier im Rahmen eurer Arbeit am Schreibtisch auch schon mal in Anspruch nehmen können, wo man eben dazu beraten werden kann, wie man über seine Arbeitsplatzgestaltung und auch das Verhalten am Arbeitsplatz positiv einwirken kann. Aber unterm Strich ist das eben ein sehr, sehr schwieriges Thema und gerade hier in der Klinik sehen wir die Leute eben häufig erst, wenn schon eine Problematik da ist und würden dann weniger primär präventiv tätig werden, sondern eher, es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten im Bereich der Tertiärprävention arbeiten. Das heißt, dass wir schauen, okay, es ist jetzt ein bestimmtes Problem oder Symptom vorhanden. Was können wir denn jetzt daran anknüpfend langfristig tun, damit nicht zusätzliche Komplikationen hinzukommen oder eine Verschlimmerung der Symptomatik auftritt? Und das ist schon so ein Handlungsfeld, was wir hier sehr, sehr gut ausfüllen können und mit den Patienten zusammenschauen, wie können wir denn euch auch fit für zu Hause machen und euch möglichst viel mitgeben, um eben an der Stelle zu arbeiten.
Kommen wir nochmal zu eurer Arbeit hier jetzt speziell im Krankenhaus. Das Konzept vom Krankenhaus ist ja, ich werde wieder gesund. Das heißt, eigentlich ist das Wort Schonung ziemlich groß geschrieben. Gleichzeitig sagst du, Physiotherapie ist begleitend total sinnvoll. Widerspricht das diesem Schonungsgedanken eigentlich nicht?
Ja, dieser Schonungsgedanke an sich ist vielleicht auch so ein bisschen interpretationswürdig. Das ist eben die Annahme, mit der auch fast alle Patienten, würde ich sagen, in so ein Krankenhaus reinkommen. Also dass man denkt, ich ja, habe jetzt eine bestimmte Erkrankung und ich muss jetzt gesund werden, dafür muss ich mich schonen. Ja, aber schonen bedeutet nicht, dass man sich nicht bewegen soll. Es gibt eben Erkrankungen, die das erfordern, dass man an der Stelle, was Bewegung und Belastung angeht, bestimmte Dinge beachtet. Und in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es eben auch die Situation, dass Personen für eine bestimmte Zeit Bettruhe einhalten müssen. Das ist aber überhaupt nicht die Regel. Also vor vielen Jahren war das so, dass man in einem Krankenhaus eigentlich fast jeden Patienten ins Bett gelegt hat, um zum Beispiel seinen Herzinfarkt auszukurieren, wo man heute weiß, das sollte man auf gar keinen Fall so tun, weil das eben dem Gesundwerden nicht zuträglich ist. Aber das hält sich leider sehr hartnäckig. Also ich habe auch da noch mal so ein bisschen nachgelesen und so einen medizinischen Artikel gefunden, der war von 1947 und schon da. Ein paar Tage älter und schon da wurde aber geschrieben über The Dangers of Going to Bed und da wurden eben die Gefahren, die diese Inaktivität und Bettruhe mit sich bringen, ganz eindrücklich beschrieben und 1947 ist echt schon eine Weile her und trotzdem sehen wir eben auch heute noch, auch aus aktuellen Studien, dass viele Patientinnen 87-100% des Tages, also fast die gesamte Zeit, liegend im Bett verbringen, obwohl sie das nicht per Diagnose oder per ärztlicher Verordnung tun müssten.
Okay. Und was hat dann Bewegung für einen Einfluss eben auf die Genesung, wenn man während des Krankenhausaufenthalts das einbaut?
Also in erster Linie geht es darum, bestimmte immobilitätsbedingte Komplikationen zu vermeiden. Also man weiß eben, dass dieses Liegen im Bett, das wenig aktiv sein, zum Beispiel das Risiko für Thrombosen, also Blutgerinnsel, Pneumonien, also Lungenentzündung oder aber wenn es eben sehr, sehr ausgeprägt ist, auch zum Beispiel für Dekubitus erhöhen kann. Das sind so ganz greifbare Dinge, aber was häufig noch viel schlimmer ist, gerade bei Personen über 60 Jahren, ist so dieser Punkt, dass man an seiner Selbstständigkeit verliert. Also dieses viele im Bett liegen, das kann eben dazu führen, dass ich relativ schnell sogar an Muskelmasse und Muskelkraft verliere. Und das eben kann dann sehr, sehr viele Folgen so nach sich ziehen. Also dass ich zum Beispiel vielleicht nach dem Krankenhausaufenthalt nicht nach Hause entlassen werden kann, sondern in ein Pflegeheim weiterverlegt werden muss und so weiter. Und das sind natürlich alles Dinge, das möchte keiner. Eigentlich hat jeder das Ziel, nach Möglichkeit wieder nach Hause zu kommen und natürlich dann auch so sein Leben weiterzuleben und leistungsfähig zu sein. Und darum ist es, auch wenn wir von vielleicht nur 5 Tagen Krankenhausaufenthalt sprechen, total wichtig, da direkt mit Bewegung eben gegenzusteuern und zu schauen, dass die Personen keine Komplikationen mitnehmen und selbstständig bleiben.
Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Ihr kommt wahrscheinlich einmal am Tag bei demjenigen, derjenigen vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr da Therapieeinheiten macht. So im niedergelassenen Bereich sind es halt so 20 Minuten. Ich denke mir, das ist hier sehr individuell unterschiedlich. Aber wenn ich hier 24/7 liege, reichen mir natürlich auch 15 Minuten am Tag nicht aus. Also wie motiviert ihr die Leute, dass sie trotzdem für sich auch weiter sich bewegen?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn Bewegung nur in 30 Minuten Therapiezeit, die man so im Schnitt pro Tag hat, stattfindet, dann ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, das muss man so sagen. Es ist aber so, dass Bewegung im Krankenhaus eben nicht nur Aufgabe der Physiotherapie ist, sondern im besten Fall verstehen alle Professionen, die eben in der Patientenversorgung beteiligt sind, das als ihre Aufgabe und arbeiten gemeinsam daran, das auch an den Patienten weiterzugeben. Und der Patient oder die Patientin sind da ganz, ganz wichtige Partner. Also wenn man sie nicht ins Boot holt, die nicht darüber aufklärt, welche Folgen das überhaupt hat und welche Möglichkeiten sie haben, dem entgegenzuwirken, dann ist es sehr, sehr schwierig. Aber darum ist es total wichtig, das Thema so als Team und die Patientinnen sind Teil davon, anzugehen und Möglichkeiten zu schaffen, um aktiv sein zu können. Und das wiederum beeinflusst dann ganz, ganz viele Dinge hier auch im Krankenhaus. Also es ist ja nicht nur der Patient selbst, der vielleicht mit der Annahme kommt, ich muss mich ins Bett legen, um gesund zu werden, sondern es ist ja auch die Haltung, das Wissen, aber auch die Priorisierung der Tätigkeiten von dem Personal, was mit dem Patienten zusammenarbeitet. Es sind die Prozesse in der Klinik, die teilweise einfach sehr, sehr eng gestrickt sind, manchmal sehr unvorhersehbar und die dazu führen, dass ein Patient vielleicht sich auch gar nicht traut, sein Zimmer zu verlassen, weil er Angst hat, die Visite zu verpassen oder hat den ganzen Tag irgendwelche Untersuchungen und ist danach total erschöpft, sodass Bewegung irgendwie schwieriger wird, hat Schwierigkeiten, sich in dem Klinikum zurechtzufinden. Da kommen so ganz viele Dinge zusammen. Und gerade hier an der Klinik ist ja im Moment auch durch den ganzen Umbau eine recht besondere Situation. Also bestimmte Orte sind gerade vielleicht einfach auch nicht so einladend, wie sie normalerweise wären. Wir haben nicht so viele attraktive Anlaufpunkte für Bewegungen und PatientInnen sind dann manchmal eben ja, relativ fokussiert einfach auf ihr Zimmer und auf ihr Bett.
Dass du dich jetzt damit so beschäftigst, hat ja auch einen kleinen Hintergrund, dass das Ganze ja auch als so Projekt gerade hier am UKM läuft, aber eben auch nicht nur am UKM, sondern ja auch an anderen Kliniken. Das heißt, das ganze Thema ist ja auch deutschlandweit so ein bisschen mehr in den Fokus, Gott sei Dank, gerückt. Wie setzt ihr das denn dann tatsächlich um, dass eben genau das, was Anja angesprochen hat, die PatientInnen auch nach eurer Therapie noch wissen, was für Übungen kann ich denn machen? Oder auch das Pflegepersonal beispielsweise weiß, was kann ich diesem Patienten denn jetzt auch mal anraten oder zumuten?
Ja, ich habe gerade eben ja schon angesprochen, dass eben die Barrieren oder die Problemstellungen, die dazu führen, dass PatientInnen eben so viel Zeit inaktiv verbringen, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen liegen. Und am UKM haben wir jetzt eben seit einiger Zeit die wirklich tolle Situation, finde ich, dass eben Stellen dafür geschaffen wurden, sich genau mit diesem Thema zu befassen. Also das heißt, sowohl ich als auch eine Pflegewissenschaftlerin haben sozusagen Zeit dafür bekommen, uns genau diese Punkte genauer anzugucken. Das heißt, wir gehen in die unterschiedlichen Bereiche, auf die Stationen, die ja teilweise sehr unterschiedlich organisiert sind, sehr unterschiedliche PatientInnen versorgen und schauen uns an, was sind denn genau hier jetzt die größten Hemmschuhe für körperliche Aktivität? Was hindert PatientInnen oder auch Personal daran, das Thema zu fördern? Und wenn wir das wissen, dann können wir eben daran anknüpfend Maßnahmen ableiten, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben anknüpfend an das Unwissen oder die bestehenden Vorannahmen von PatientInnen selbst, Aufklärung und Sensibilisierung. Also wenn ich schon mit einer anderen Grundhaltung in die Klinik komme, dann fällt es natürlich sehr viel leichter, auch dann das Verhalten anzupassen. Und genau, du hast gerade schon angesprochen, dass ja auch andere Kliniken mit im Boot sind. Wir haben jetzt in diesem Jahr angeknüpft an den Weltphysiotherapietag Anfang September das erste Mal mit 15 anderen Unikliniken gemeinsam einen Aktionstag zum Thema körperliche Aktivität im Krankenhaus organisiert, um das Thema sichtbar zu machen und um auf unterschiedlichsten Wegen eben zu zeigen, warum und auch wie man im Krankenhaus aktiv sein kann. Das ist ein Beispiel dafür, was man tun kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch weitere Ansätze. Also in der Chirurgie beispielsweise gab es eine ganz coole Idee, da gibt es QR-Codes, die PatientInnen scannen können und dann so eine Art Schnitzeljagd machen in unterschiedlichen Bereichen, also auf ihrer Station, in der chirurgischen Klinik oder aber auf dem Gelände des UKM und da unterschiedliche Informationen über die Stadt erhalten und dadurch so ein bisschen animiert werden, sich zu bewegen. Dann gibt es Videos auf den Patientenscreens, die über das Thema informieren. Es gibt Möglichkeiten, um mit den PatientInnen gemeinsam Aktivitätsziele für jeden Tag zu formulieren, also quasi die 150 Minuten oder die 10.000 Schritte runtergebrochen auf ein für den Patienten relevantes und erreichbares Tagesziel zum Beispiel. Und am Ende sind es aber häufig auch eben genau wie bei euch, wenn ihr jetzt sitzende Aktivität am Schreibtisch unterbrechen wollt und dafür die Treppe nehmt, ganz, ganz niederschwellige Maßnahmen, also das Mittagessen nicht an der Bettkante, sondern außerhalb des Bettes zu sich nehmen, zum Waschen in das große Badezimmer auf der Station zu laufen und nicht am Waschbecken zu bleiben, Freizeitkleidung anziehen, anstatt im Schlafanzug zu bleiben, ganz, ganz viele kleine Dinge, die eben dazu führen, dass man leichter aktiv sein kann und sich auch wohler damit fühlt.
Jetzt hast du vorhin über das Projekt gesprochen, du hast es aber nicht beim Namen genannt, das Kind. Es hat ja auch einen Namen, sag ihn mal.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist die Initiative Hospital Mobility und hinter diesem englischen Begriff verbirgt sich eben das Thema körperliche Aktivität im Krankenhaus.
Gibt es denn schon also das läuft ja quasi noch, oder das ist ja das Projekt, das findet ja noch statt. Gibt es denn schon erste Erfahrungen und Erkenntnisse, die ihr gesammelt habt aus den ganzen Sachen, die du jetzt auch schon gerade als Beispiel genannt hast? Wie wird das angenommen von PatientInnen oder auch vom Personal auf den Stationen?
Also um jetzt so eine generelle belastbare Aussage dazu treffen zu können, ist es aktuell noch zu früh. Was man aber schon sagen kann, dass so zu diesen Einzelmaßnahmen, die wir bislang implementiert haben, also den Walking Routes, also die QR-Codes, die ich gerade angesprochen habe, oder die Zielformulierung für die PatientInnen, beziehungsweise jetzt auch ein Pilotprojekt auf einer Station, dass da sehr, sehr positive Resonanz vor allem von den beteiligten Berufsgruppen zurückkommt. Also das ist, finde ich, schon mal eine sehr, sehr große Ressource auch für uns in der Initiative, weil das natürlich die Grundlage ist für sehr, sehr vieles, was wir tun wollen. Also wenn wir wissen, das Personal sieht das Thema als wichtig und relevant an und ist bereit, daran mitzuarbeiten, das Thema zu unterstützen, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ansonsten können wir uns aktuell vor allem auf internationale Studienergebnisse stützen. Also an vielen Stellen werden wir das Rad gar nicht neu erfinden, sondern eben Dinge, die wir aus internationalen Projekten wissen, auf den Kontext UKM beziehungsweise auf den Kontext der verschiedenen Stationen übertragen. Und da kann man eben sehr gut an den Projekten sehen, dass die dazu führen, dass die PatientInnen zum einen eben wirklich körperlich aktiver sind und dadurch eben bessere funktionelle Outcomes haben, also besser mobil bleiben, besser selbstständig bleiben und in der Folge auch weniger häufig in Pflegeeinrichtungen weiterversorgt werden oder ins Krankenhaus zurück aufgenommen werden müssen. Und das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr positive Aussicht, auf die wir auch hinarbeiten mit unserem Projekt.
Ich finde, das ist auch gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich eine große Aufgabe, denn wir leben in einer alternden Gesellschaft und wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass Menschen möglichst lange selbstständig und mobil bleiben. Da finde ich das einen total wichtigen Punkt, zu sagen, hey, ich kann auf der Bettkante sitzen, ich kann aber auch versuchen, irgendwie ein paar Schritte zu gehen und es muss nicht viel sein. Mir sagt auch im Zweifel jemand, wie viel es überhaupt sein darf, aber ich habe die Selbstständigkeit, das zu tun. Das finde ich extrem wichtig.
Genau, ja, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Also ich glaube, den PatientInnen auch das Gefühl zu vermitteln, selber Einfluss nehmen zu können und damit eben etwas zu tun, was so unmittelbar relevant ist, auch für Lebensqualität und Alltag, das ist, glaube ich, etwas, was eben einen sehr, sehr großen Impact haben kann und wo man ja im aktuellen Zeitpunkt einfach noch auch sehr viel Luft nach oben hat.
Würdest du sagen, das lässt sich auf den Alltag auch so übertragen, wenn man jetzt, sage ich mal, Angehörige hat, die vielleicht auch krank sind, jetzt noch nicht krank im Sinne von, ich muss in einer Klinik liegen, aber auch, dass man im Alltag Angehörigen vielleicht diesen Anreiz mal gibt, so ja, setz dich doch mal hin oder so, oder ist das, muss das schon medizinisch immer angeleitet werden?
Nee, ich würde sagen, gerade in so Alltagssituationen, wo natürlich Personen, je älter sie werden, häufig so eine kleine Sammlung auch an irgendwelchen Zipperlein, nenne ich das jetzt mal, mitbringen. Aber sie sind ja zu Hause und da wären sie nicht, wenn irgendwas ganz Akutes, Kritisches gerade wäre. Und darum, glaube ich, tut man total gut daran, als Angehöriger eben da Einfluss zu nehmen, zu motivieren, weil es hat ja oft auch Gründe, warum Personen das nicht tun. Das tut vielleicht weh oder es fällt schwer oder man hat das einfach sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Manchmal hat man dann auch Ängste, aber wenn man dann motivierend zur Seite steht, Hilfestellung anbietet und auch wieder dafür sensibilisiert, dass das wichtig ist und dass das helfen kann, Dinge wieder zu tun, die man vielleicht lange nicht mehr tun konnte, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz viel wert.
Aber da sind wir auch tatsächlich beim gesellschaftlichen Stellenwert von Bewegung, vom Erhalt von Fitness. Was würdest du dir denn wünschen von der Gesellschaft? Wie können wir im Einzelnen Leute motivieren, dass sie sich mehr bewegen und wie viel muss es dann tatsächlich sein?
Ich glaube, dass wir ganz viel motivierenden Einfluss nochmal wirklich über Aufklärung und Relevanz nehmen können. Also ich glaube, vielen Personen ist das nicht bewusst, zum Beispiel, dass das Sterberisiko so viel geringer wird, wenn man sich regelmäßig bewegt. Ja, oder vielleicht auch, dass das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen um ein Vielfaches geringer ist, wenn man sich regelmäßig bewegt. Das sind ja alles Dinge, vor denen Personen auch Angst haben, das irgendwann in ihrem Leben vielleicht zu bekommen. Und wenn man weiß, ich habe da einen Hebel, mit dem kann ich was machen, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was sonst für Motivation, glaube ich, auch noch wirklich ausschlaggebend ist, ist, realistische Ziele zu stecken. Also zu schauen, was passt jetzt eigentlich zu der Person, was ist machbar und dann mit kleinen Schritten anzufangen, sodass man eben den Spaß an der Sache auch nicht verliert. Und möglichst Dinge findet, die man nicht jedes Mal im Kampf mit seinem Schweinehund ausmachen muss.
Wie stehst du denn zu, also wir haben ja alle unsere Smartwatches, das heißt, wir sind ja zumindest schon mal so ein bisschen auf Technik-Affinität aus, aber wie stehst du generell zu dem Punkt, so mit KI sich auch vielleicht so, ja, Trainingspläne oder Bewegungspläne, nenne ich es jetzt vielleicht mal, um es nicht so ganz in die Sportblase zu drücken, sich generieren zu lassen oder generell so mehr auf Apps, die vielleicht auch einen erinnern, zu sagen, steh doch jetzt mal auf. Wie stehst du dazu, also bei gesunden Menschen?
Ich finde, es ist grundsätzlich erstmal eine super Möglichkeit, wenn man eben zum Beispiel keinen Fachmann, keine Fachfrau greifbar hat, sich Unterstützung zu holen. Diese Apps sind heutzutage häufig wirklich schon sehr, sehr gut konzipiert, erfragen viele Faktoren zum eigenen Trainingszustand, zum Alter, zur Konstitution, sodass die natürlich abhängig nochmal davon, welche App man nimmt, aber schon gute Unterstützung geben können, um so ein Training durchzuführen. Ich finde immer wichtig, dass man so ein bisschen wachsam dafür bleibt, wenn sich Dinge vielleicht komisch anfühlen oder man Beschwerden entwickelt. Also, dass man dann einfach rechtzeitig sozusagen die Bremse zieht, wenn man vielleicht auch nie aktiv war und auf einmal aber vorhat, so jetzt möchte ich richtig Gas geben und jetzt möchte ich einen Marathon laufen, dass man dann vielleicht nicht mit der App direkt anfängt, sondern zum Beispiel einen Sportwissenschaftler aufsucht und einfach einmal so initial eine Leistungsdiagnostik macht, einmal guckt, ist bei mir alles okay? Und wenn das so ist, feuerfrei, dann kann man das, finde ich, sehr gut machen. Bei der KI ist es natürlich wie bei allem immer so eine Frage, dass man einfach da einen kritischen Filter so nochmal drüber laufen lässt. Aber wenn man unterschiedliche Quellen zusammenlegt und einfach nochmal einen kritischen Blick drüber wirft, dann kann man das durchaus machen.
Ich glaube, wir haben hier das Thema sehr gut aus allen Richtungen rundum beleuchtet. Ich fühle mich auch schon besser nach diesem Gespräch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felia.
Auf jeden Fall.
Da würde ich einfach sagen, wir versuchen jetzt mal da anzuknüpfen, wo wir eigentlich jedes Mal anknüpfen. Nämlich wir konfrontieren dich mit der Kategorie Mythos oder Fakt. In dem Fall einige Behauptungen, die du entweder widerlegst oder bestätigst. Am besten ganz kurz ja oder nein. Und wenn nein, dann vielleicht auch gerne mit Begründung oder Erklärung. Sollen wir anfangen?
Mythos oder Fakt? Der Check.
Erste Behauptung. Physiotherapie ist eigentlich nur Massage.
Nein. Ich hoffe, das konnte ich im Verlauf des Podcasts schon ein bisschen deutlich machen. Also es geht eigentlich sehr darum, Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Selbstständigkeit zu verbessern. Und da gucken wir einfach sehr individuell abgestimmt, was da helfen kann. Aber Massage ist da in den seltensten Ausnahmen das Mittel der Wahl.
Und ich möchte da anknüpfen, es kann auch ganz schön wehtun.
Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Ich hatte immer mal an einem Kiefer, wurde bei mir sehr unangenehm massiert, in Anführungszeichen, möchte ich sagen.
Okay, zweite Behauptung, man braucht Physiotherapie immer erst dann, wenn etwas kaputt oder verletzt ist.
Jein, brauchen würde ich sagen, es wäre super, wenn man präventiv ansetzen könnte und eben schon, wenn absehbar ist, man hat eine Schwachstelle, Kontakt aufnehmen zu können. Aber ich habe es vorhin schon einmal erläutert, das ist im aktuellen System nicht so einfach.
Nummer drei, es ist egal, zu welchem Physiotherapeuten man geht oder Therapeutin, möchte ich sagen. Die können nämlich alle dasselbe.
Überhaupt nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen so wie in der Medizin auch. Also natürlich haben alle erstmal eine ähnliche Ausbildung absolviert, aber dann spezialisieren sich eben auch die TherapeutInnen auf unterschiedliche Settings, auf unterschiedliche Krankheitsbilder, absolvieren unterschiedliche Fachfortbildungen. Und darum ist es schon als Patient sehr relevant, gerade wenn man jetzt ambulant in den Praxen unterwegs ist, zu schauen, welches Krankheitsbild bringe ich eigentlich mit. Und kann der Therapeut, die Therapeutin das gut adressieren oder liegt der Schwerpunkt vielleicht ganz woanders und ich schaue nochmal in der Praxis zwei Straßen weiter.
Das finde ich total interessant, dass du es sagst, denn ich habe diese Erfahrung tatsächlich bei meinem Knie, beim Meniskusriss gemacht. Da hatte ich drei unterschiedliche Therapeutinnen, die alle einen unterschiedlichen Ansatz gefahren haben. Das fand ich schon manchmal irgendwie komisch, weil ich dann am Ende gar nicht mehr wusste, was ist jetzt die Linie, die hier verfolgt wird. Geht es jetzt um Lymphdrainage, geht es um Bewegung und was kann ich nicht? Oder geht es um langfristiges Training? Aber vielleicht war ich auch nur einfach zu laienhaft, um das zu durchschauen, weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht. Also im Grundsatz kann man natürlich schon sagen, viele Wege führen nach Rom. Und wenn man jetzt so eine Erkrankung hat, einen Meniskusriss zum Beispiel, dann hat man häufig natürlich auch unterschiedliche Symptome, die man unterschiedlich behandeln kann. Aber im Idealfall ist das natürlich abgestimmt, sodass zum einen der Patient oder die Patientin weiß, warum wird gerade was mit welchem Ziel gemacht und natürlich auch so eine gewisse Stringenz in der Behandlung verfolgt wird, damit es dann auch einen Effekt zeigen kann.
Okay, letzter Mythos oder Fakt, physiotherapeutische Übungen sind immer mit dem Theraband oder dem Gymnastikball.
Ja, über diesen Mythos freue ich mich besonders. Ich habe schon gesagt, das ist ein Mythos. Also ich glaube, wir werden sehr gerne damit in Verbindung gesetzt. Das ist ja auch so schön plakativ. Es sind auch sehr bekannte Hilfsmittel in der Physiotherapie, aber am Ende machen die halt einen sehr kleinen Teil unserer Arbeit aus. Also häufig ist es auch so, dass wir einfach zum Beispiel mit dem Körper selbst oder ganz alltäglichen Bewegungen arbeiten, um den PatientInnen dahin zurückzuverhelfen, wo sie gerne hin möchten oder was eben für sie Lebensqualität entscheidend ist. Und da können eben ganz unterschiedliche Methoden, Übungen, Hilfsmittel sinnvoll sein.
Ich finde den Gymnastikball trotzdem immer super und auch das Theraband. Auch bei meinem Rückenkurs kommen die immer wieder zum Einsatz, möchte ich an dieser Stelle bestätigen. Und der Gymnastikball ist immer mein Lieblingsübungsmittel. Ich finde, damit kann man so schön Balance-Sachen üben, das finde ich immer einfacher, fällt mir leichter als die Sache mit dem Theraband, um mal hier aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Ja, beim Theraband ist ja auch immer die Frage, welche Farbe und
was. Und ich habe immer Angst, reißt es jetzt gleich, weil es war tatsächlich schon in gewissen Kursen, weil gerade wenn man in so einem Reha-Zentrum oder so mal unterwegs ist, da leben die ja auch schon ein bisschen länger, die Therabänder. Und irgendwann gab es immer diesen Moment, wo man es dann so flitschen hört und denkt, oh, da ist wieder eins gerissen.
Ja, ich bin beeindruckt. Also wie stark bist du, dass du ein Theraband zerreißen kannst?
Ich nicht. Das waren die anderen in meinem Kurs. Ich habe es noch nicht geschafft. Dann werden die so zusammengeknotet. Und dann geht's einfach weiter. So ist das.
Ja, nicht aufhalten lassen.
Genau, immer weiter ans Theraband.
Okay. wir haben tatsächlich in diesem Fall keine Fragen. Dann schneiden wir das an dieser Stelle raus. Und damit sind wir dann auch am Ende. Danke, Lena. Lena Frenz, Physiotherapeutin hier am UKM und tatsächlich auch sehr wissenschaftlich unterwegs, haben wir heute gemerkt. Hospital Mobility ist eines deiner Projekte, wo du ganz für brennst und für stehst. Du warst ein toller Gast. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
So, danke für die Einblicke. Und es reicht ja leider auch nicht zu wissen, wie so manche Übungen geht. Das haben wir heute auch ausreichend diskutiert. Man muss sie am Ende auch durchziehen. Ja. Da wünsche ich allen, die das hier gehört haben, viel Glück dabei. Und auch ich arbeite weiter daran. In der nächsten Folge dann sprechen wir über ein Thema, was gesellschaftlich immer mehr Relevanz bekommt, gerade weil sich heute Paare immer später im Leben mit dem Kinderwunsch beschäftigen. Leider klappt das dann häufig nicht alles so wie gewünscht. Mit unserem Gast Tanja Sperlbaum wollen wir uns anschauen, wie der lange Weg vom Kinderwunsch zur Schwangerschaft und dann zur Geburt eigentlich abläuft. Warum immer mehr Menschen dafür auch klinische Unterstützung in Anspruch nehmen und welche Vor- und Nachteile eine Kinderwunschbehandlung eben haben kann. Ein sehr sensibles, aber auch sehr spannendes Thema und wir freuen uns auch schon sehr ausdrücklich darauf. Bis dahin, abonniert unseren Podcast, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like oder Fragen da und hört beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein.
Ganz lieben Dank und bis bald, sagen wir. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.